und die Dinge auch sichtbar zu machen, die man sich so überlegt hat. Man hat die Konzepte, man hat die Planungen und wenn es dann umgesetzt wird, dann ist es einfach eine große Freude, wenn man es einerseits sieht und andererseits, wenn es natürlich auch dann gut ankommt.
Herzlich willkommen beim Little Talks Podcast mit Robert Bacher und
Dr. Viktoria Feider-Walser, Kitzbühel. Ein Ort, der eine magische Anziehungskraft für eine Vielzahl von Menschen besitzt und zu den exklusivsten Sportstätten der Welt zählt. Ein Ort, wo prominente Urlauber, Urlauberinnen und Sportler und Sportlerinnen zusammentreffen und zugleich Tradition auf alpinen Lifestyle trifft. Neben den Highlights wie dem weltberühmten Hahnenkammrennen oder der Weißwurstparty bietet die Ganzjahresdestination auch genügend Möglichkeiten, um dem Geist und dem Körper eine Auszeit zu gewähren. Doch wie sieht eigentlich das Kitzbühel der Zukunft aus? Als Geschäftsführerin und Direktorin von Kitzbühel Tourismus trägt Viktoria Feider-Walser die Verantwortung für die Destination. Seit Jahren wird an einem Markenbildungsprozess gearbeitet. Ein Zeichen für diesen Prozess wurde im Sommer 2024 gesetzt. Dort wurde das neue Logo und der neue Markenauftritt von Kitzbühel zum ersten Mal präsentiert und der berühmte Gams-Schriftzug von Alfons Walde musste weichen. Im Podcast-Interview spreche ich mit Viktoria über Markenentwicklung, Daten, Ganzjahresdestination, Nachhaltigkeit, Werte und vieles mehr. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit der Folge. Wie sieht die Zukunft von Kitzbühel aus?
Wir haben im Jahre 2021 einen sogenannten Markenbildungsprozess gestartet, weil wir damals gesagt haben, okay, wo entwickeln wir uns hin, was das touristische Kitzbühel betrifft? Und da haben wir ganz klar gesagt, das ist jetzt keine Entscheidung, die normalerweise im Aufsichtsrat getätigt wird. Da sitzen dann diese 20 gewählten Vertreter drin und entscheiden eigentlich über die strategische Ausrichtung, sondern wir machen den Prozess komplett auf. Und wir haben wirklich alle eingeladen, also vom Mitarbeiter über den Bewohner, Zweitwohnsitz, Unternehmer, Mitarbeitenden, also egal wer sich dafür interessiert hat, egal ob Touristiker oder Nicht-Touristiker, wir haben gesagt, kommt's mit, entscheiden wir gemeinsam, wie die touristische Entwicklung ausschauen sollte. Und da haben sich doch einige dann gemeldet. Am Ende waren es dann, weil es waren sehr, sehr viele Workshops, waren es dann an die 70 Personen. Und da haben wir dann wirklich sehr, sehr viel diskutiert, auch gestritten. Es war sehr kritisch auch. Und das meiste oder das größte Glück dann für mich war, dass wir dann wirklich gemeinsam ein Zukunftsbild erarbeitet haben mit 5 Erfolgsmustern, einem Leistungskern, wo alle total happy waren. Und ich denke, nach so vielen Diskussionen, nach so unterschiedlichen Sichtweisen und auch Interessen, ein Zukunftsbild, ein touristisches Zukunftsbild für Kitzbühel zu erzielen oder zu erschaffen, das war für mich wahrscheinlich eines der größten Highlights hier in Kitzbühel. Und das Tolle war dann, dass wir mit diesen Erfolgsmustern, mit den Zukunftsbildern in den Aufsichtsrat gegangen sind und gesagt haben, okay, das wäre jetzt die Erarbeitung von uns bottom-up für die strategische Ausrichtung. Und der Aufsichtsrat hat das dann einstimmig auch entschlossen, dass das die strategische Zukunft ist, auf die wir uns auch konzentrieren. Und das ist schon einmalig und auch was Besonderes, weil normalerweise funktioniert es ja eher immer nicht bottom-up, sondern top-down, genau.
Was ist im ersten Workshop konkret besprochen worden? Also wie startet man so einen Workshop?
Im ersten Workshop, da gibt es einen Clayton Christensen, der sagt immer, establish a sense of urgency. Also man muss einmal alle sensibilisieren, dass es sehr viele Themen gibt, die wir ja schon zu bearbeiten haben. Es wurde dann ganz, ganz, ganz klar und ganz krass auch auf die Probleme und die Themen aufmerksam gemacht, die man bearbeiten muss in der Zukunft, damit man auch zukunftsfähig bleibt als Destination. Und man hat wirklich einfach Hosen runter und den Status quo sich angesehen und gesagt, okay, wie stehen wir wirklich da? Das sind Dinge, die bespricht man eben lieber gemeinsam im Innen und nicht nach außen. Und das war aber dann auch ein guter Motivationsfaktor, dass man gesagt haben, okay, und jetzt packen wir es an gemeinsam und jetzt gehen wir in die Zukunft.
Wie bleibt man zukunftsfähig?
Ich habe gerade einen Vortrag gehört von dem Herrn Hengstschläger und der hat eigentlich gesagt, am besten man bleibt flexibel. Also einfach diese Bewegungsfähigkeit sich zu behalten und nicht zu sehr zu erstarren. Und ich glaube, dass das gerade für Kitzbühel natürlich gar nicht so einfach ist, weil wir ja eine sehr, sehr gewachsene Struktur haben. Die Stadt ist ja über 750 Jahre alt. Tourismus gibt es schon seit sehr, sehr lange. Und es sind sehr viel einflussreiche, auch etablierte Unternehmen da, die natürlich auch ihre Traditionen bewahren wollen. Und da dann zu sagen, okay, jetzt machen wir was anderes, das ist dann gar nicht leicht, vor allem auch, wenn es funktioniert. Und ich denke, dass man trotzdem immer wieder zukunftsfähig bleibt, indem man trotzdem immer neu ausprobiert und sich eben nicht mit dem Status quo zufrieden gibt, auch wenn er schon ganz gut ist.
Wie bringt man Flexibilität in eine Strategie?
Wir haben zum Beispiel bei unserem Markenbildungsprozess gesagt, okay, diese 5 Erfolgsmuster, die stehen jetzt einmal, aber was in diesen Erfolgsmustern passiert, das kommt immer wieder zur Überarbeitung. Und wir haben auch nicht gesagt, dass das jetzt die Strategie ist für die nächsten 5 Jahre und wir schauen uns die nicht mehr an, sondern wir haben ganz klar definiert, dass der Markenbildungsprozess eigentlich nie aufhört. Er hat verschiedene Phasen, es werden verschiedene Themen diskutiert oder auch bearbeitet, aber da gibt es kein Konzeptpapier und dann ist das aus und nach 5 Jahren schaut man sich's wieder an, sondern es ist ein laufender Prozess, eine laufende Diskussion auch. Und ich denke, so kann man vielleicht besser gewährleisten, dass man nicht nach 5 Jahren sieht, es ist eigentlich eine falsche Richtung, die wir eingeschlagen haben.
Wie nimmt man den Mut zusammen, einen neuen Weg zu gehen? Also wie du gesagt hast, die Stadt ist 750 Jahre alt und dann geht man einen radikal neuen Weg und trifft neue Entscheidungen. Wie und woher nimmt man den Mut? Kann man das nur von der Zukunftsfähigkeit ableiten, dass man sagt, okay, um überhaupt in der Zukunft bestehen zu können, müssen wir radikal neue Wege einschlagen?
Ich glaube, es ist immer eine Kombination aus sehr viel Respekt vor der Historie. Und ich war zum Beispiel jemand, mich hat Geschichte nie interessiert, wo alle anderen Matura gemacht haben in Geschichte, habe ich gesagt, keine Chance, das interessiert mich nicht. Und ich habe erst jetzt dann in diesem Beruf gelernt, wenn du die Geschichte nicht kennst, wenn du die mit dem Ort nicht auseinandersetzt, dann kannst du gar keine Strategie für die Zukunft machen, weil du musst ja von diesen Werten, von der Geschichte, auch von diesen Stärken, die ein Ort hat, von dem musst du ausgehen und darauf kannst du aufbauen. Also dieses Fundament der Historie, das muss man einfach auch wissen, sonst geht es gar nicht. Und dann, wenn man die Geschichte anschaut, gerade von Kitzbühel, dann gibt es immer wieder Pioniere, vor allem im Wintersport, die nicht nur Kitzbühel, sondern eigentlich teilweise auch wirklich die Welt geprägt haben. Und da gibt es einen Franz Reisch, der ist 1893 zum Beispiel, ich sage immer, das ist der erste Freerider, weil er vom Kitzbüheler Hohen runtergefahren ist. Es gibt eine Paula Lamberg, die war eine der ersten Skisprungdamen wahrscheinlich. Und da steht auf dem Bild von 1911 22 Meter mit Rock und tadelloser Haltung. Wir haben 1966 ist der Alpine Skiweltcup gegründet worden in Kitzbühel, also die Idee des Alpinen Skiweltcups. Wir haben die Hahnenkammrennen, die wirklich ein Aushängeschild sind. Also immer wieder Pioniere, Pionierleistungen, die den Ort sehr, sehr geprägt haben. Und auch in Zukunft braucht es wieder so Pioniere und Pionierleistungen, um einen Ort stetig weiterzuentwickeln.
Macht die Pionierleistung der Vergangenheit die Attraktivität des Ortes aus? Warum kommen die Leute nach Kitzbühel?
Durchaus, natürlich. Wir haben es natürlich sehr gut, weil wir, die Generationen vor uns, die haben sehr, sehr gut gearbeitet. Die waren sehr fleißig, die hatten auch Visionen, die waren eben auch sehr zukunftsorientiert. Und von dem leben wir heute noch. Alleine, dass die Eisenbahn durch Kitzbühel durchgeht, das war, weil der damalige Bürgermeister extra nach Wien gefahren ist und gesagt hat, bitte, die Eisenbahn muss nach Kitzbühel durchgehen und nicht über St. Johann. Und jetzt haben wir 3 Bahnhöfe. Welcher Ort in dieser Größe mit über 8000 Einwohnern hat schon 3 Bahnhöfe? Also natürlich profitieren wir von diesen Leistungen aus der Vergangenheit. Und gleichzeitig ändern sich natürlich auch die Bedürfnisse unserer Gäste. Es ändert sich auch der Zeitgeist. Und ich denke, auf diesem guten Fundament kann man sich gut weiterentwickeln.
Wie schafft man es, diese Bedürfnisse zu befriedigen? Weil ein großes Bedürfnis ist ja immer mehr Nachhaltigkeit, aber zugleich total Individualität. Und das wünschen sich ja mittlerweile Gast und Gästin. Wie kann man das gewährleisten?
Also das Thema Nachhaltigkeit, das ist ein ganz zentrales, aber ich finde, es soll kein Marketingkonzept sein. Und wenn du das nicht in deinem Wertesystem verankert hast, dann finde ich das ganz, ganz schwierig, das auch authentisch zu leben. Und deshalb haben wir damals, wo wir uns die Strategie angeschaut haben, überlegt, okay, wo kann Nachhaltigkeit ein Teil der Strategie sein und haben nicht eine eigene Nachhaltigkeitsstrategie definiert, die dann quasi als Zusatzpaper irgendwo herumliegt, sondern wie kann auf unserem Wertesystem das Thema Nachhaltigkeit authentisch auch dargestellt und gelebt werden. Und da gibt es am Ende ja diese Triple Bottom Line, also es gibt nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit für einen Unternehmer, spielt natürlich auch die ökonomische Nachhaltigkeit, also diese Wirtschaftlichkeit, eine sehr große Rolle. Und am Ende leben wir ja im Tourismus auch vom Unternehmertum. Wenn es den Unternehmer nicht gibt mit den Angeboten, dann haben wir auch kein Angebot für den Gast. Und dann bewegen wir uns gerade als Tourismusinstitution natürlich auch immer in einem Wechselspiel der Anforderungen, was haben unsere Betriebe für Anforderungen, die Gäste, aber auch die Bevölkerung. Und da spielt natürlich auch die soziale und ökologische Nachhaltigkeit eine große Rolle. Und ich glaube, wenn man das Ganze nicht in seinem Wertesystem verankert hat und nicht authentisch auch einbindet, dann bleibt es am Ende eine leere Floskel und auch nur ein Marketingkonzept, das zwar nett ausschaut, aber wenig Substanz hat.
Wie schauen denn die Werte von Kitzbühel aus?
Kitzbühel Tourismus, und es ist immer schwierig, weil wir sind einerseits der Repräsentant der Region und andererseits sind wir auch eine touristische, also ein Unternehmen. Und wir haben natürlich ein Leitbild für uns als Mitarbeitende und dann auch ein Leitbild für die Region Kitzbühel definiert. Und da gibt es einige Parameter, die wir definiert haben, sei es jetzt das Thema Authentizität, Selbstbewusstsein, ein Mix aus Tradition und Moderne, weil Kitzbühel war schon immer auch modern. Daraus hat sich dann die Tradition ergeben und einfach diesen Nexus zwischen diesen beiden teilweise vielleicht Paradigmen zu schaffen, der ist ganz, ganz wichtig und zentral in Kitzbühel. Wir haben ein Paradoxon zwischen Großevents und Rückzugsort. Man ist in der Stadt, gleichzeitig doch am Land. Es ist absoluter Zeitgeist in Kitzbühel und trotzdem auch sehr, sehr verankert in der Historie. Und ich denke, das macht dann auch Kitzbühel sehr authentisch und auch sehr charmant.
Ihr habt ja das Logo neu designt, Redesign, tatsächlich von einer ja renommierten Agentur, die hat ja auch das Hugo Boss Redesign gemacht. Und wenn man schaut, was der Daniel Grieder macht mit Hugo Boss von 1 Milliarde, glaube ich, auf fast 5 Milliarden, mittlerweile ist ja der Kurs innerhalb von ein paar Jahren gestiegen. Wie war eigentlich da die Agenturauswahl? Und jetzt habt ihr ja quasi diese moderne Tradition und Moderne, diese Alfons Waldegams ist ja meiner Meinung nach, meinem Empfinden nach neu gezeichnet worden und der Kopf wurde dann quasi übernommen für das neue Logo. Wie kam das zustande? Also aus dem Markenentwicklungsprozess natürlich, aber wie findet dann die Entscheidung statt? Wie war dann der Markenentwicklungsprozess? Wie viele Überarbeitungen hat es da gegeben? Wie sieht da der Prozess aus?
Es gibt dann tolles Zitat, das heißt, Produkt und Marke sind wie König und Königin und beide regieren gleichermaßen. Und für uns war ganz klar 2021, einerseits müssen wir am Produkt arbeiten und andererseits gerade als starke Marke müssen wir oder können wir einen großen Hebel auch mit der Marke haben. Und es gab dann viele Anläufe, Marke zu verändern, Logos zu verändern, den Auftritt auch zu verändern. Und das ist natürlich für eine Destination schwieriger, finde ich, als für ein Privatunternehmen, weil man so viele Interessen auch berücksichtigen muss. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, inwieweit man Dinge, die sehr lange schon bestehen, weil der Schriftzug, der ist ja schon 50 Jahre in Verwendung, dann auch verändert. Und wir haben dann aber eigentlich auch im Markenbildungsprozess in den Befragungen und Studien gesehen, es braucht schon eine Veränderung und auch eine gewissermaßen auch eine zeitgeistige Veränderung des Auftritts. Und wir haben dann wie immer Agenturen eingeladen, das waren 3 Stück, die haben dann auch präsentiert. Und diese Schweizer Agentur war in diesem Fall einfach jene Agentur, die sich sehr, sehr weit aus dem Fenster gelehnt hat, weil sie gesagt haben, okay, wir präsentieren noch 4 Konzepte und das 4., da gehen wir so weit, dass wir gar nicht glauben, dass sie das jemals in Erwägung zieht. Und das war dann das Konzept, das der Aufsichtsrat dann einstimmig auch für gut befunden hat. Ein sehr starkes Zeichen des Aufsichtsrats, muss ich sagen. Und mit dem sind wir jetzt seit Juni sind wir jetzt in der Kommunikation, haben schon erste Werbemessungen und es kommt grundsätzlich sehr gut an. Wir hatten natürlich Diskussionen, gerade wenn man nach so langer Zeit etwas ändert. Aber ich denke, mit der Waldegams, die wir jetzt erstmals rechtmäßig auch verwenden dürfen und einem modernen Schriftzug, haben wir wieder geschafft, und davon bin ich überzeugt, der Tradition sehr viel Respekt zu zollen und trotzdem auch Raum für die Zukunft zu lassen.
Was waren die Metriken, die was festgelegt worden sind bei der Markenmessung? Also nach was geht man da? Also was sind die Statistiken, die was da erhoben werden?
Einerseits ermessen wir natürlich immer Markenbekanntheit und dann gibt es verschiedenste Parameter wie Attraktivität, Liking, Besuchswahrscheinlichkeit, Wiedererkennung, Recognition, Awareness, also verschiedenste Parameter, die man dann auswertet, um bestenfalls ein gutes Bild zu bekommen, wie am Ende die Werbung auch beim Gast angekommen ist. Und natürlich benchmarken wir dann auch.
Und das heißt, die Werbung ist bisher gut angekommen?
Ja, sie ist grundsätzlich sehr gut angekommen. Wir haben viel mehr Markenfit. Die Werbung kommt auch besser bei den von uns definierten Zielgruppen an. Das war sehr interessant. Auch die Markenstärke hat sich verbessert. Und was wir gemerkt haben, ist, dass wir sehr viel weniger Touchpoints brauchen, bis die Werbung beim Gast ankommt. Natürlich, das Design ist sehr reduziert, es ist visuell sehr auffällig und dadurch brauchen wir viel weniger Zeit, bis wir beim Gast sehen, okay, jetzt hat das gemacht, da ist Werbung von Kitzbühel im Umlauf. Und natürlich, das muss ich schon sagen, gab es auch Kritik. Es wäre jetzt gelogen, wenn alle total happy wären. Es schwingt natürlich auch immer ein bisschen Nostalgie mit bei solchen Dingen und etwas Altes loszulassen ist für viele auch nicht immer einfach. Und da haben wir auch gemerkt, dass es auch einige gab, die mit dem Relaunch nicht zufrieden waren. Die hätten gerne das Alte beibehalten.
Aber die Attribute sind ja immer noch dieselben, oder? Also eigentlich die Werte im Endeffekt. Also man hat jetzt eine neue Identität oder ein neues Erscheinungsbild. Aber das verwässert ja meiner Meinung nach nicht die Marke. Also wie du sagst, okay, natürlich nicht jeder geht dem Weg mit. Aber trotzdem die Haltung, die Attribute auch, ich sage jetzt mal, die Farbwelt ist ja grundsätzlich gleich geblieben.
Genau, also ich glaube, die prinzipiellen Charakteristika, für die sich Kitzbühel auszeichnet, das ist dieses Rot im Corporate Design, das ist die Gams, die sind beibehalten worden. Und ich sage immer, der Charakter ist derselbe geblieben, wir haben ihm nur ein anderes Outfit verpasst.
Was erhoffst du dir in 5 Jahren?
Für mich persönlich, für die Region, für das Unternehmen.
Region und Unternehmen.
Für die Region wünsche ich mir, dass man weiterhin diesen Weitblick hat, was den Respekt und die den Respekt für das schon Dagewesene zu haben. Ich kann ein Beispiel nennen, das war für mich wirklich einschneidend. Da ging es um einen Baum im Stadtpark. Und dieser Baum sollte gefällt werden. Und da hatten wir 15 Personen dort, die haben 3 Stunden diskutiert, soll der Baum weg oder nicht. Und das war ein riesiges, riesiges Unterfangen. Und da habe ich mir gedacht, wie respektvoll geht man eigentlich mit dem Ort um? Wie respektvoll geht man mit diesen einzelnen Teilen um, die den Ort ausmachen? Und sei es jetzt nur ein Baum. Und das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und ich denke, dass die Kitzbühel auch dafür stehen, eben sehr sorgsam auch mit ihren Traditionen, mit ihren Werten, mit ihrer Geschichte umzugehen. Und gleichzeitig ist es gerade für Orte, die so lange bestehen, auch immer, immer wichtig, sich neu zu erfinden, sich neu zu positionieren, auch offen zu sein für Innovationen, für Trends. Und wenn man diesen Nexus schafft, dann glaube ich, kann Kitzbühel auch in Zukunft wirklich eine der renommiertesten Destinationen im Alpenraum bleiben.
Du hast vorhin die Pioniere angesprochen und dass auch hoffentlich in Zukunft neue Pioniere entstehen, kommen und Pionierarbeit leisten. Was wären denn mögliche Pionierfelder oder Pionierarbeiten, die was kommen können?
Wir können uns einerseits natürlich die brennenden Themen anschauen, die momentan so herumschwirren in unserer Branche, sei es jetzt das Thema Unternehmertum, also wie bringe ich Leute dazu, in die Selbstständigkeit zu wechseln oder einfach darüber nachzudenken, ein Unternehmen auch aufzubauen. Mitarbeitende und Nachwuchs, wie schaffe ich es, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein? Wir haben das Thema Wertschöpfung, aber auch faire Wertschöpfung der Region gegenüber, Tourismusnetzwerk und Systeme. Wie schaffen wir es gerade im Tourismus noch viel mehr zu vernetzen, dieses Kirchturmdenken auch aufzuhören und vielleicht Dinge, die jeder jetzt im Einzelnen macht, gemeinsam zu lösen. Also es gibt Felder genug für Innovationen, für besseres Arbeiten, für Kooperationen. Also da haben wir genug Spielfeld und Spielwiese.
Was hat dich in deiner Rolle als Geschäftsführerin bisher am meisten bewegt oder fasziniert? Du bist ja seit einigen Jahren in der Geschäftsführung.
Das neunte Jahr. Das neunte Jahr bei Kitzbühel Tourismus, das 8. Jahr in der Geschäftsführung, ja. So lange war es gar nicht geplant. Was hat mich am meisten bewegt? Am meisten bewegt dann am Ende schon die Arbeit mit den Menschen, wenn man Dinge gemeinsam schafft, weil am Ende schafft man nur im Team etwas, man erreicht nur im Team etwas. Wenn man viele Partner ins Boot holt, die an einer Sache arbeiten, da war der Markenbildungsprozess für mich schon ein großer Erfolg und da habe ich wahrscheinlich auch am meisten gelernt und nehme ich jedenfalls mit, auch wenn mich der Weg dann weiterzieht.
Warum hast du dich damals für Kitzbühel Tourismus entschieden? Und wie war damals der Status quo? Weil, wie du gesagt hast, beim Markenbildungsprozess, da wird dann einfach der Status quo genommen und wirklich schonungslos analysiert, wie schaut es aus. Aber wie war das damals, als du angefangen hast?
Ja, also der Grund, warum ich nach Kitzbühel gekommen bin, ist eigentlich mein bester Freund, der hier in Kitzbühel wohnt und auch hier arbeitet. Und das hat sich dann irgendwie ergeben, dass ich war ja vorher auf der Universität und habe da mein Doktorat gemacht und habe dann auch noch geforscht und irgendwie habe ich mir dann gedacht, okay, wenn ich jetzt da bleibe, und das hat mir sehr gut gefallen, aber dann wäre es wahrscheinlich bis zum Ende meines Lebens immer dasselbe. Also forschen, unterrichten, publizieren, auf Konferenzen fahren, tolle Arbeiten, aber es wäre nichts mehr Neues gewesen. Und gleichzeitig habe ich Leadership unterrichtet und das war für mich ganz, ganz schwierig, Führung zu unterrichten, wenn ich das selber in dieser Form noch gar nicht erlebt habe. Und ich wollte einfach diese Praxiserfahrung haben. Was bedeutet es, in einer Führungsrolle zu sein? Was heißt es dann wirklich im alltäglichen Tun? Und dann ergab sich das bei Kitzbühel Tourismus. Ich habe dann angefangen in der Marktforschung, also war sehr datengetrieben auch unterwegs. Und es war dann eigentlich so, dass die damalige Direktorin sehr schnell auch wieder gegangen ist und das Team dann den Wunsch ausgesprochen hat, dass jemand vom Team in der Zwischenzeit interimistisch auch diese Direktorenstelle übernimmt. Und dann war der Wunsch des Teams eigentlich, mich zu nehmen. Und das war natürlich eine große Auszeichnung, vom Team auch ausgewählt zu werden. Und der Vorstand unter Signe Reisch hat sich damals dann dafür ausgesprochen. Es gab dann ein halbes Jahr später ein Hearing, wo ich mich natürlich beworben habe. Und dann, ja, dann plötzlich war der Job meiner.
Gab es da mal Zweifel, ob du den Job annehmen solltest?
Nein, nie.
Immer Selbstbewusstsein gehabt?
Es war natürlich eine große Herausforderung, aber in dem Moment habe ich mich absolut bereit gefühlt, diese Herausforderung anzunehmen. Und man lernt natürlich jeden Tag. Und ich war sicher, ich bin heute sicher ein anderer Mensch, ein anderer Direktor als jetzt vor 8 Jahren. Aber es war für mich klar, dass ich, wenn ich diese Chance kriege, dass ich mich ausprobieren werde.
Wie geht man dann mit dem Erbe um, so gerade in der Anfangszeit, mit dem Erbe Kitzbühel oder mit der Marke Kitzbühel?
Kitzbühel ist natürlich ein ganz besonderer Ort. Es ist auch ein sehr verantwortungsvoller Job, den man da hat. Und gleichzeitig hatte ich gerade in den ersten Jahren sehr, sehr viel Unterstützung vom Vorstand, von der Frau Reisch, die mich da auch in die ganzen Geschichten, Hintergründe auch eingewiesen hat, die mir auch erklärt hat, welche Zusammenhänge in Kitzbühel bestehen. Das braucht man. Man braucht so jemanden, der einem wirklich an der Hand nimmt und in diese Welt hineinführt, weil Kitzbühel ist dann am Ende schon eine eigene Welt. Und das hat mir sehr, sehr viel geholfen. Und dann war es einfach sehr viel Freude dabei, gestalten zu dürfen, den eigenen Lebensraum auch mitentscheiden zu dürfen und die Dinge auch sichtbar zu machen, die man sich so überlegt hat. Man hat die Konzepte, man hat die Planungen und wenn es dann umgesetzt wird, dann ist es einfach eine große Freude, wenn man es einerseits sieht und andererseits, wenn es natürlich auch dann gut ankommt.
Wie kann man sich deine Wochenplanung oder deinen Wochenablauf vorstellen? Was gibt es da alles für Tätigkeiten, die du ausführst?
Es sind sehr, sehr viele Termine und Besprechungen dabei, mit dem Team, aber auch extern. Man vertritt ja dann auch das Unternehmen, also Kitzbühel Tourismus, nach außen. Das heißt, sehr viele Abstimmungen auch mit Personenunternehmen, die eben nicht in Kitzbühel ansässig sind. Sehr, sehr, sehr viele E-Mails, sehr, sehr viele Telefonate. Also es ist sehr, sehr viel Kontakt mit Menschen. Und das ist eigentlich auch eine schöne Sache, die mir sehr gefällt.
Wie sehr schwingt noch das Datengetriebene bei dir mit?
Total, das geht nie weg. Also wenn man, ich habe auch meistens quantitativ geforscht, ich liebe es, Excel-Tabellen auszuwerten, Regressionen zu rechnen, das passiert mir jetzt heuer nicht mehr so viel, aber einfach mir die Daten anzusehen. Und natürlich ist das immer nur eine Seite der Medaille und es ist ganz etwas anderes, wie Emotionen, wie Meinungen etc. dann zustande kommen, aber grundsätzlich Dinge zu wissen, weil die Daten da sind, das finde ich ganz zentral. Und wir sind ja auch kein kleiner Verband mehr, wir sind ja ein großes Unternehmen. Und da datengetrieben zu arbeiten und auch die Daten, die wir haben, zur Verfügung zu stellen und auch auszuwerten und zu interpretieren und dann für die Produktentwicklung, fürs Marketing zu verwenden, das finde ich ganz zentral. Ist es jetzt mein Background? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist es eine der Arbeiten, die ich sehr, sehr gerne mache.
Wie macht ihr überall Marketing? Also ihr macht ja, also neben Online-Marketing gibt es ja auch noch andere Marketing-Kampagnen von euch. Wie streut ihr die? Also wie wählt ihr die aus? Und habt ihr ja verschiedene Standorte, also Experten auch in den verschiedenen Ländern, wo ihr die Marke dann ausstrahlt?
Wir haben einen sogenannten Key Cities Approach. 80% unserer Gäste kommen aus den Städten und deswegen werben wir auch in den Städten. Und die Leute, die nicht in den Städten wohnen, die kommen irgendwann gezwungenermaßen doch auch in die Stadt. Und da schauen wir uns 3 verschiedene Fokusse an. Einerseits die A-Märkte, das ist da, wo der Gast herkommt. Die B-Märkte, wo herrscht Potenzial. Und dann haben wir noch einen Sondermarkt, das ist die USA. weil wir da nicht wirklich in die Bewerbung gehen können, dafür fehlen die Mittel und da arbeiten wir auf B2B-Ebene und in den anderen Marken sind wir auf B2C-Ebene. Wir versuchen immer multi-channel zu arbeiten, also die verschiedensten Touchpoints sowohl analog als auch digital abzuschöpfen. Je öfter du mit einer Werbung in Kontakt kommst, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du sie dir merkst, dass es Interesse erweckt. Und da versuchen wir auch gerade das Analoge und Digitale zu verbinden. Beispielsweise gehst du momentan in Berlin durch die Stadt, siehst du vielleicht unser Busbranding, also vollflächiges Out-of-Home-Branding, wirst aber gleichzeitig am Handy ein Retargeting erfahren, wo du nochmal Informationen und Werbung von Kitzbühel bekommst. Genau, und das, denke ich, ist es auch der Zeitgeist, dass man versucht, alle Kanäle, die einem zur Verfügung stehen, auch bestmöglich zu nutzen.
Woher kommen eigentlich die meisten Gäste? Also was sind so die A-Locations?
Wir haben drei große Städte, die machen einen Großteil unserer Nächtigungen aus. Das ist München, das ist Wien und London. London ist ein bisschen eine Spezialität, weil es Großbritannien der drittwichtigste Markt ist für Kitzbühel. Das ist jetzt eher speziell. Und die Nahmärkte Wien und München haben sich einfach ergeben durch natürlich die geografische Nähe und auch die Historie. Das sind eigentlich die drei wichtigsten Städte, die wir aktuell auch am meisten Nächtigungen erzielen, genau.
Was für Altersdurchschnitt?
Da kommen wir jetzt zu einem Thema, das natürlich für unseren Ort auch ein Thema war, warum wir das Rebranding gemacht haben. Der Altersdurchschnitt geht stetig nach oben und ist schon relativ alt. Und aus diesem Grund ist es auch wichtig, Kitzbühel auch für jüngere Generationen einfach attraktiv zu machen. Und das ist eine der großen Aufgaben, die wir auch für die Zukunft haben. Man hätte sich natürlich auch entscheiden können, ein zweites Florida zu werden. Das wäre auch eine veritable strategische Option gewesen, aber man hat sich im Aufsichtsrat entschieden, nein, als legendärste Sportstadt der Alpen sollte man doch auch attraktiv für jüngere Zielgruppen sein.
Macht sich das schon bemerkbar mittlerweile, dass immer mehr junge Leute kommen?
Jein, es wäre jetzt vermessen zu sagen, nach 3 Monaten Rebranding haben wir jetzt geschafft, die Marke komplett zu drehen und andere Zielgruppen anzusprechen. Wir merken, dass die Zielgruppen interessierter sind, die wir ansprechen wollen. Aber jetzt braucht es sehr, sehr viel Beständigkeit in der Kommunikation, dass sich das Ganze langsam etabliert. Also wir haben noch sehr viel Arbeit vor uns.
Kann es sein, dass sich auch die Städte verändern, dass nicht mehr München, Wien und Großbritannien quasi diese A-Lokalitäten sind, sondern dass auf einmal ganz neue Städte als A-Lokalität hervorkommen?
Jein, auf lange Sicht ist natürlich alles möglich. Jetzt mittelfristig bin ich schon überzeugt, dass diese Städte auch eine unserer wichtigsten Städte bleiben, ja.
Legendärste Sportstadt der Welt. Wie, also du hast vorhin die Pionierarbeit angesprochen. Liegt es nur an der Pionierarbeit und am Hahnenkammrennen oder wie wird man denn eigentlich zur legendärsten oder mitunter einer der legendärsten Sportstätten im Alpenraum?
Meines Erachtens ist es schon der Kitzbühler, der Mensch, der hier wohnt, der sich hier bewegt, der einfach eine sehr sportliche Natur hat. Es gibt unzählig viele Vereine, Sportvereine, sehr, sehr viel Jugendförderung. Also das Thema Sport liegt wirklich in der DNA der Kitzbühler. Und deshalb lässt es sich auch einfach kommunizieren, weil das kein Marketing-Gag ist und es auch kein Produkt, das geschaffen wurde für den Gast, sondern das ist das Leben, das hier in Kitzbühel geführt wird. Und egal, ob man in die Curlinghalle geht, da gibt es ja auch nicht viele in Österreich, ob man das Thema Eishockey sieht, das Thema Tennis, den Skiclub, der einer der größten Skiclubs überhaupt ist, überall wird sehr, sehr viel Nachwuchsarbeit betrieben und überall ist es wirklich das Leben, das hier gespürt wird. Und von dem her denke ich, es ist sehr authentisch, wenn man diesen Claim auch weiterhin behält.
Es gibt ja auch wahnsinnig viele Golfplätze noch zusätzlich.
Genau, wir haben die höchste Dichte an Golfplätzen in Österreich. Wir haben 4 Golfplätze in der Stadt und einer davon wird sogar von Kitzbühel Tourismus betrieben.
Wie kommt das, dass der von Kitzbühel Tourismus betrieben wird?
Der Platz wurde im Jahre 87 wurde er der eigentlich als erster 18-Loch-Golfplatz in Kitzbühel geöffnet, um wirklich auch eine touristische Attraktivität zu erlangen. Und seitdem ist er in unseren Händen und wird von uns betreut und gepflegt.
Man spricht ja ab und zu von Ganzjahresdestinationen oder das zum Beispiel Sommerdestination oder Winterdestination. Was ist Kitzbühel?
Kitzbühel ist eine Ganzjahresdestination unter Anführungszeichen, denn ganzjährig, wenn man von ganzjährig davon ausgeht, dass alle Betriebe 365 Tage geöffnet haben, dann ist es es nicht. Aber das ist auch unmöglich. Und das waren immer die größten Diskussionen, die wir auch hatten in den Markenbildungsprozessen und auch mit unseren Betrieben, wenn wir gesagt haben, wir hätten gerne eine Ganzjahresdestination. Und dann haben sie gesagt, wie soll ich gerade in Zeiten des Fachkräftemangels jetzt ganzjährig geöffnet haben? Und wir haben gesagt, darum geht's gar nicht, aber dass der Ort ganzjährig belebt ist, ganzjährig attraktiv ist, dass man ganzjährig Sport treiben kann, sei es jetzt Golfen oder Skifahren oder Wandern oder Biken. Das sollte gewährleistet sein, dass man sich bestenfalls natürlich abspricht in der Gastronomie mit den Öffnungszeiten, mit den Betriebsschließungen. Das wäre unser großer Wunsch. Ein großer und zentraler Faktor ist natürlich dann auch die Bergbahn. Die Bergbahn hat eine der ausgeweitetsten Öffnungszeiten im ganzen Jahr, wenn man es vergleicht mit den Mitbewerbern. Und das macht dann den Charme des Ortes schon aus, wenn er einfach belebt ist und wenn nicht einfach fünf Monate im Jahr die Rollos heruntergelassen werden. Und das ergibt sich natürlich in Kitzbühel irgendwie auch automatisch. Wir sind eine Bezirksstadt, wir sind auch ein Schulstandort. Also Leben ist in Kitzbühel prinzipiell schon immer da. Und das macht den Ort dann auch authentischer.
Merkt man, dass im Winter andere Regionen mehr kommen? Also ist jetzt im Sommer Großbritannien großartig vertreten?
Ja, auch drittwichtigster Markt.
Wahnsinn.
Das glaubt man nicht. Wir haben sehr, sehr viele Stammgäste in Großbritannien, sehr, sehr viele Wandergäste, die seit Jahrzehnten nach Kitzbühel zum Wandern kommen. Und das ist auch immer spannend, weil Kitzbühel oft als Winterdestination wahrgenommen wird, aber eigentlich haben wir mit der Sommerfrische gestartet. In den 1950er Jahren war Kitzbühel bekannt für die Sommerfrische, weil natürlich auch die Eisenbahn schon durchging, war die Erreichbarkeit auch eine gute. Und seitdem haben wir eine knappe 50-50 Auslastung. Also wir haben fast gleich viele Nächtigungen im Sommer wie im Winter und das eigentlich seit jeher.
Was sind eigentlich die wichtigsten Zahlen bei den Nächtigungen? Also nach was geht man da? Ist wichtiger die Aufenthaltsdauer eines Gastes oder einer Familie oder nach was für Kennzahlen geht ihr oder was sind die wichtigsten Zahlen und wie sollten sich die Zahlen weiterentwickeln?
Das ist ein Thema, das ist sehr, sehr heiß diskutiert, weil man ja die einzigen Zahlen, die man wirklich vergleichbar auch hat, sind die Nächtigungszahlen, die Ankünfte und die Aufenthaltsdauer. Und jetzt sagt dir eine Nächtigungszahl noch nichts darüber aus, wie die Wertschöpfung im Ort aussieht, weil ich kann mein Zimmer um 30 Euro die Nacht verkaufen und um 300 Euro die Nacht verkaufen. Und das macht natürlich einen Unterschied in der Wertschöpfung, im erzielten Umsatz. Und am Ende des Tages sind es ja Unternehmer, die auch von der Wertschöpfung leben. Und jetzt gibt es nur die Nächtigungszahlen, die Ankunftszahlen und die Aufenthaltsdauer regelmäßig im Vergleich mit allen. Jetzt werden nur diese Parameter zur Verfügung gestellt und trotzdem versucht man schon seit sehr, sehr lange auf andere Kriterien zu gehen, weil schlussendlich reden wir von Overtourism, von Verkehrsproblemen und dann gehen wir auf nackte Mengen. Und das macht eigentlich keinen Sinn. Also ich glaube, ein großes Ziel muss es sein, Qualitätsparameter künftig auch in diese Rechnung mit einzubeziehen und zu sehen, okay, Einwohnerintensität, Tourismusintensität pro Einwohner, Wertschöpfung, Umsätze pro Bett, pro Nacht, was auch immer. Sehr, sehr viele Dinge. Anteil am CO2-Ausstoß beispielsweise, touristischer Anteil. Also es gibt sehr, sehr viele KPIs, die gerade diskutiert werden. Wirklich gemessen werden sie noch nicht.
Wer entscheidet es dann, welche KPIs aufgenommen werden?
Meldedaten sind verpflichtend, das heißt, es muss jeder Betrieb auch melden, wie viele Gäste er hatte und aus welchen Herkunftsländern. Und das sind auch die Daten, die wir dann auch wirklich gut zur Verfügung haben. Gerade bei Umsatzdaten wird es dann ein bisschen schwieriger. Zum Beispiel, was ist mein durchgesetzter Preis pro Nacht? Daran wird gerade gearbeitet und da muss ich sagen, dass die Tirolwerbung wirklich sehr, sehr gut unterwegs, ein Dashboard auch zu gestalten, wo wirklich von allen möglichen Portalen und Seiten auch gecrawlt wird, dass man die Daten auch hat. Also die Daten schwirren momentan noch herum, aber so wirklich aggregiert, ausgewertet haben wir sie noch nicht. Und das wird, darauf freue ich mich schon, wenn das dann funktioniert.
Was ist dann dein Lieblingsdatensatz? Also weil du ja sehr datengetrieben agierst oder sehr datengetrieben denkst, also wo, in was für Tabelle wirst du die dann zukünftig verlieren?
Preisdurchsetzung, Vollbelegstage, Auslastungen und natürlich auf Betriebsebene schaue ich mir dann schon an, wie die einzelnen Häuser performen. Das ist für mich immer ein guter Indikator. Verlieren beispielsweise alle Häusernächtigungen? Gibt es bestimmte Kategorien, die Nächtigungen gewinnen? Oder haben wir Ausreißer? Also das ist etwas, das mich heute schon interessiert und zukünftig wahrscheinlich gerade mit diesen Wertschöpfungsumsatzdaten, vielleicht auch Nachhaltigkeits-KPIs, wahrscheinlich schon einige Tage in Anspruch nehmen wird jedes Jahr.
Ich habe mich schon einmal gefragt, ob mittlerweile so der Trend ist, dass Leute, Menschen, Familien, die was früher 5, 6, 7 Tage Urlaub gemacht haben in der Region, dass die halt zukünftig einfach nicht mehr quasi jetzt in einem günstigeren Skigebiet sozusagen sind oder in einer günstigeren Destination und lieber in eine exklusive Destination fahren und dann 3 bis 4 Tage einfach verbringen anstatt 6 bis 7. Stimmt diese These? Also gibt es das, dass eigentlich schon eher mittlerweile das Gedankengut da ist, lieber weniger Tage, dafür mehr Qualität, als wie mehr Tage und weniger Qualität?
Wenn wir uns die Historie anschauen, und das sind die Stadtbücher von Kitzbühel sehr, sehr interessant, der Stadtgemeinde, dann sieht man, dass die Aufenthaltsdauer in Kitzbühel historisch immer relativ niedrig war. Und das ist eigentlich ein allgemeiner Trend, dass die Aufenthaltsdauer prinzipiell, also nicht nur bei uns in der Region, sinkt und dass die Leute immer öfter auf Urlaub fahren und immer öfter auch eine Auszeit brauchen. Und das wird ja auch immer angekreidet. Man sagt dann lieber, wenn der Gast 3 Wochen da ist und dann wäre natürlich weniger Verkehr und dann hätte man mehr Wertschöpfung vor Ort. Aber der Trend, der Zeitgeist ist ein anderer. Und ich habe ein tolles Buch gelesen gerade, das heißt Berg and Breakfast. Und da schreibt sie, ist der Tourismus ein Problem mit diesen ganzen Kurzurlauben oder ist der Alltag ein Problem, weil man so viele Kurzurlaube braucht? Und ich denke, es ist aktuell so, dass Leute sehr, sehr oft eine Auszeit brauchen vom Alltag, dass diese Kurzurlaube auch vermehrt stattfinden. Ist auch schön, dass man auf Urlaub fahren darf, ist ja auch nicht für jeden möglich, muss man auch einmal sagen. Und von dem her glaube ich, dass Aufenthaltsdauern prinzipiell im Sinken befindlich sind und sollten Sie dafür Kitzbühel präferieren, dann wäre ich natürlich nicht traurig.
Liebe Viktoria, wir nähern uns schön langsam dem Ende. Ich habe noch 3 Fragen an dich. Was ist dein Lieblingsort in Kitzbühel?
Seidelalmsee, Sonnenuntergang.
Warum? Also war das von Anfang an so?
Das ist einer meiner Kraftplätze. Du hast eine wunderbare Aussicht auf den Kaiser, auf das Hohen. Es ist eine totale Stille und Idylle. Du hast den Sonnenuntergang bei der Hohen Salbe ungefähr, je nachdem welche Jahreszeit. Und das ist der Ort, wo ich am besten abschalten kann, wo Kitzbühel einfach friedlich und friedfertig auch einfach von oben betrachtet werden kann. Vielleicht auch mit einer bisschen einer Distanz, die man nicht hat, wenn man herunten im Tal ist. Und deshalb ist das eigentlich schon seit Beginn mein Lieblingsplatz.
Du hast vorhin das Wort Kraftplatz erwähnt. Was ist ein Kraftplatz?
Was ein Kraftplatz für mich ist? Ja. Ein Kraftplatz für mich ist ein Ort, wo ich wieder zu mir komme, wo ich wieder anfange zu reflektieren, wo ich auch wieder zur Ruhe komme, wo vielleicht die Dinge, die sehr, sehr wichtig erschienen sind, dann nicht mehr so wichtig sind, wo man sich vielleicht auch wieder zentriert. Und diese Plätze, denke ich, sind ganz, ganz wichtig, sind es Plätze, Momente, Aktivitäten, die sollte man immer wieder mal in seinem Leben auch und in seinem Alltag auch einbauen dürfen.
Die letzte Frage, Viktoria. Es ist immer dieselbe Frage. Was möchtest du noch sagen?
Seid nett zueinander.
Schöner Abschlusssatz.
Danke.
Vielen Dank für das Gespräch, liebe Viktoria. Es war ein sehr tolles Gespräch. Auch herzlichen Glückwunsch zum Mut, neue Wege zu gehen. Also ich finde es ja immer ganz faszinierend, wenn einfach Unternehmen, Marken sagen, wir gehen jetzt einen neuen Weg, weil wir haben herausgefunden, wir müssen zukunftsfit bleiben. Und auch da von meiner Seite aus herzlichen Glückwunsch. Ich finde es sehr gelungen, ich finde es sehr passend. Und ich finde auch, dass die Qualität nach wie vor widerspiegelt, was Kitzbühel nach außen gibt. Und ich wünsche dir, ich wünsche deinem Unternehmen und der Region natürlich weiterhin alles Gute. Vielen Dank.
Danke auch, hat mich gefreut.
Es freut mich sehr, dass du das Interview bis zum Ende angehört hast. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, dann abonniere jetzt Little Talks in deiner Podcast-App.